hört in der Anmoderation, wir haben heute Abendmahl, aber untypischerweise für uns heute erst nach der Predigt. Das hat auch seine Bewandtnis. Ich meine, einer der Gründe, warum ich das Abendmahl wirklich liebe, ist, weil es einfach so unsere Verbundenheit nochmal in einer ganz besonderen Weise zum Ausdruck bringt. Und ja, auch wenn Winters und Garbers leider aus Dresden wegziehen werden, ist für mich so ein Aspekt des Abendmahls, dass wir trotzdem in Jesus eine Familie sind. Und das ist für mich so ein Aspekt, der ganz stark im Abendmahl drinsteckt. Und dann gibt es nochmal zwei weitere Aspekte, mit denen ich mich heute auch in der Predigt beschäftigen möchte. Ich meine, es gibt jetzt auch noch mehr als die drei, aber mit zwei Aspekten möchte ich mich heute in meiner Predigt beschäftigen. Und deshalb wird es das Abendmahl heute erst nach der Predigt geben. Vielen Dank. Und Grundlage dieser Predigt ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die erstmal eigentlich gar nichts mit Abendmahl zu tun hat. Also seid gespannt, wo die Zusammenhänge liegen und was uns diese Geschichte fürs Abendmahl sagen kann. Und wir wollen da auch direkt einsteigen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch auf. Markus Evangelium Kapitel 5. Markus Evangelium Kapitel 5. Und jetzt merke ich gerade eben, da stimmt aus welchen Gründen auch immer meine Versanzahl nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Genau, ihr findet rein und ich lese einfach mal los. In der Menschenmenge war eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Ich möchte mir gerne mit euch diese Geschichte genauer angucken. Wenn Markus sagt, hier schreibt, diese Frau litt 12 Jahre an Blutungen, dann geht es hier natürlich nicht um irgendeine Verletzung und die Wunde ist halt nicht geheilt oder sowas, sondern es geht um Unterleibsblutungen. Und ich denke, wir müssen uns zuallererst mal deutlich machen, was es für diese Frau in der damaligen Zeit bedeutet hat. Diese Frau war im Prinzip auf drei Arten geschlagen. Zuerst mal war das natürlich ganz profan ein körperliches Problem, ein gesundheitliches Problem. Und klar, also diese Blutung an sich ist was Unangenehmes, offensichtlich ist irgendwas nicht in Ordnung gesundheitlich, wenn das 12 Jahre dauert. Aber dann ist es auch so, dass je nachdem, wie stark diese Blutungen waren, dass diese Frau möglicherweise unter Eisenmangel gelitten hat und das führt dann eben zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, allen möglichen Sachen. Und heute kann man so einen Eisenmangel ganz gut behandeln, kompensieren, aber damals waren ja die Zusammenhänge noch gar nicht klar. Also wenn das so war, dann musste die Frau einfach damit klarkommen, dass sie ständig müde war, dass sie sich nicht konzentrieren konnte, dass sie Kopfschmerzen hatte. Dazu kommt, dass solche Unterleibsgeschichten ja auch immer irgendwo ein Stück weit tabuisiert sind. Ich meine, damals noch mehr als heute. Also heißt auch im Klartext, das war nicht nur eigentlich irgendwie ein Problem, das war auch ein richtig, richtig peinliches Problem, das die Frau da hatte. Und dazu kommt, dass es ja damals auch nicht die Möglichkeit gab, einfach von modernen Hygieneartikeln, die man sich dann halt holt in der Drogerie, mit allem, was das eben auch mit sich bringt. Also man kann sagen, eigentlich ist schon diese ganze Herausforderung, was das Ganze körperlich mit sich bringt, Herausforderung genug, dass man sagen kann, diese Frau ist ganz schön geschlagen. Es kommt aber noch einiges mehr dazu. Ein zweiter Bereich, in dem diese Frau echt geschlagen war, hat was mit dem ganzen Thema Ärzte zu tun. Nicht nur, dass diese Frau ihr gesamtes Geld ausgegeben hat, um bei Ärzten irgendwie eine Möglichkeit zu finden, gesund zu werden, muss sie auch sehen, dass beim damaligen Stand der Medizin es eine ganze Reihe von Behandlungsmethoden gab, die einfach nur eine Tortur waren. Ich meine, da waren manche Methoden dabei, die sind so aus heutiger Sicht eher so ein bisschen unfreiwillig komisch. Es gibt also tatsächlich eine Stelle im Talmud, wo empfohlen wird, wenn eben eine Frau unter Blutungen leidet, dann möge man sie einfach irgendwo in eine schöne Landschaft setzen und ihr einen Becher guten Wein in die Hand drücken. Und wenn die Frau so sieht, da sitzt und in die Landschaft guckt, dann soll sich jemand von hinten anschleichen und einfach ganz laut Buh sagen. Und dieser Schreck wird dann dazu führen, dass die Blutung aufhört. Ich meine, was bei Schluckauf funktioniert, kann bei Blutungen auch nicht schlecht sein. Und das ist also tatsächlich die offizielle Empfehlung, was man in so einer Situation denn tun sollte. Also wie gesagt, es gibt manches, da schmunzelt man heute eher, es gibt aber auch Behandlungsmethoden, die sind einfach nur echt ekelhaft. Ich meine, ich erspare euch die Details, wer mehr wissen will, kann mich nachher beim Essen fragen. Und dann gibt es auch manche Behandlungsmethoden, die sind nicht nur unglaublich schmerzhaft, das tut schon beim Durchlesen weh, sondern da siehst du und denkst, das hilft nicht nur nichts, das ist auch definitiv schädlich, das überhaupt nur zu versuchen. Und wenn man sich so mit diesen Methoden so ein bisschen beschäftigt und dann bei Markus liest, dass diese Frau Schlimmes durchgemacht hat und dass ihre Situation sogar noch schlechter geworden ist dadurch, dann denkst du selbst als völliger medizinischer Laie, das kann ich mir überhaupt gar nicht anders vorstellen, als dass es genau so ist. Und was anderes denkst du dir noch? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verzweifelt ein Mensch sein muss, um solches Zeug auf sich zu nehmen, in der Hoffnung, geheilt zu werden. Also alles das, was Ärzte in bester Absicht mit ihr gemacht haben, ist ein zweiter Punkt, wo diese Frau echt geschlagen war. Und es gab nochmal einen dritten Punkt und in gewisser Weise war das das Schlimmste. Diese Frau war gesellschaftlich und geistlich, glaubensmäßig völlig isoliert. Es gibt ja in der Tora so ein paar Gebote und Vorschriften, mit denen haben wir heute ganz schön Mühe, auch uns zu erklären, so was steckt da dahinter, warum war das Gott wichtig. Und es gibt auch Gebote, auf die das zutrifft, so rund um das Thema Menstruation und Blutungen. Im 3. Mose 15 heißt es einfach, ich lese es mal vor, damit wir uns klar machen, in welcher Situation diese Frau war. Dort heißt es, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn und so ist auch er 7 Tage unrein. Und schließlich, wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Diese Frau hatte die Blutungen 12 Jahre. Und das heißt für sie als fromme Frau, wir kommen nachher noch dran vorbei, dass sie wirklich eine fromme Frau war, sie hatte nicht nur faktisch Hausverbot in der Synagoge, im Tempel, und das war damals im Judentum nochmal eine deutlich schlimmere Sache als heute, wo einfach der Tempel zerrissen ist und wir wissen, wir haben immer und überall Zugang zu Gott. Das war bei den Juden anders. Also wenn du ein frommer Jude warst und du durftest die Synagoge und den Tempel nicht betreten, das war eine schlimme Geschichte. Aber es ist ja noch schlimmer. Kein frommer Jude in dieser Zeit wäre bereit gewesen, in irgendeiner Form Umgang mit dieser Frau zu haben. Keine Freundschaften, der hätte die nicht besucht, weil ihr Haus ist unrein, der hätte sie nicht in sein Haus gelassen, weil sein Haus wird unrein dadurch. Diese Frau ist behandelt worden wie eine Aussätzige. Hey, bleib mal bloß auf Abstand, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und viele Leute in der damaligen Zeit haben Krankheiten, Behinderungen und solche Sachen interpretiert als Strafe von Gott. Es gibt ja mal so eine Geschichte bei Jesus, wo er mit einem Blinden zu tun hat und die Leute kommen zu ihm her und sagen, naja, aber Jesus, wie ist denn das? Wer hat denn gesündigt, dass der blind ist? War er das selber oder waren das seine Eltern? Ja, wer wird jetzt hier gerade eben bestraft? Und insofern können wir auch davon ausgehen, dass es viele, viele fromme Juden gab im Umfeld dieser Frau, die nicht gesagt haben, Mensch, die arme Frau, aber es geht halt nicht anders, sonst werden wir unrein, sondern es gab mit Sicherheit viele, die gesagt haben, das geschieht ihr mit Sicherheit recht. Wir wissen nicht so genau, was sie getan hat, aber irgendwas muss ja sein, sonst würde sie Gott nicht auf diese Art und Weise bestrafen. Und ich denke, wahrscheinlich ist auch sie selber irgendwann an den Punkt gekommen, dass sie gesagt hat, ja, wahrscheinlich bestraft mich Gott. Stell dir vor, 12 Jahre so ein Leben. Und der Grund, warum ich das jetzt hier so breit auch darstelle, ist einfach, weil ich uns deutlich machen will, das ist hier nicht eine Frau, die einfach nur ein Gesundheitsproblem hat und das wäre schon schlimm genug. Wir reden hier über eine Frau, die zutiefst einsam ist, die verachtet ist, die komplett verarmt ist. Die Frau ist ganz unten angekommen. Und dann passiert was, was im Leben dieser Frau neue Hoffnung weckt. Die Begegnung, die sie da mit Jesus hat, die ist ja kein Zufall. Es ist ja nicht so, dass die sich mal versehentlich angerempelt haben beim aneinander vorbeigehen in der Fußgängerzone, sondern Markus schreibt hier, diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Ich finde es so ein starkes Bild. Sie kämpfte sich durch die Menge, Geschiebe, Gedränge und diese Frau drückt durch und sagt, ich muss zu diesem Jesus, ich muss den Saum seines Gewandes berühren. Und das ist ja erstmal so ein bisschen eine eigenartige Sache. Ich meine, es gibt so ein paar Stellen in den Evangelien, wo wir das lesen, dass Leute sagen, Jesus, lass uns den Saum deines Gewandes berühren, dass wir gesund werden. Ich meine, wie kommen die auf die Idee? Ist ja nicht so ganz naheliegend. Und das hat was zu tun mit einer Stelle im Alten Testament, bei Maleachi, einem der kleinen Propheten. Und dort gibt es eine Verheißung über das Kommen des Messias. Am Anfang von Kapitel 3 bei Maleachi heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann kommen allerlei Beschreibungen, was das so mit sich bringen wird, wenn eben dieser Messias kommt, dieser Bote des Herrn. Und ja, manches davon hat damit zu tun, dass die Gottlosen alles bekommen, was sie verdienen, wie das eben auch immer wieder so ist im Alten Testament. Aber dann gibt es auch eine Verheißung für diejenigen, die Gott gegenüber treu sind. Und dort heißt es, ich lese zuerst mal die Neues Leben Übersetzung, Vers 20. Für euch, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Wörtlich heißt es dort eigentlich, ich lese jetzt auch mal die Elberfelder Übersetzung, die ist relativ nah dran an dem, was es dort wörtlich heißt. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen und Heilung ist in ihren Flügeln. Und das ist auch erstmal so ein bisschen kryptisch, was ist mit den Flügeln gemeint? Und da muss man wissen, das hebräische Wort, das dort im Urtext steht, für Flügel heißt Kanaf, das bedeutet Flügel, aber dieses Wort hat eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet nicht nur Flügel, es bedeutet auch Zipfel eines Stoffstücks oder eben auch Gewandsaum. Ist eine, sag ich mal, kommt in der Bibel nicht oft vor, dass es in diesem Sinn verwendet wird, aber zum Beispiel auch ausgerechnet an der Stelle, wo Gott bei Mose Gebote erlässt, wie sich die frommen Juden zu kleiden haben. Der Gewandsaum wird dort als Kanaf bezeichnet. Und insofern könnte man eigentlich diese Stelle bei Maleachi auch so übersetzen, so deuten, Heilung ist im Gewandsaum des Messias. Und deswegen sind Leute auf die Idee gekommen zu sagen, Jesus, lass uns deinen Gewandsaum berühren, damit wir geheilt werden. Und das bedeutet, diese Frau hat wirklich gehofft, hat wirklich geglaubt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Nicht nur irgendeiner, der halt vielleicht auch Wunder tun kann oder so. Und daher ist sie auf die Idee gekommen zu sagen, ich muss irgendwie zu diesem Jesus durchkommen, ich muss dieses Gewand von ihm berühren. Das ist meine letzte Hoffnung, heil zu werden. Und Markus erzählt weiter, im selben Moment hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jetzt haben wir im Neuen Testament immer wieder Berichte davon, wie Jesus Menschen geheilt hat. Und oft lesen wir dort auch, dass im Anschluss die Menschen, es war ein Singen und Tanzen, eine Freude, alle haben sich mitgefreut, die Freunde, die Nachbarn, und sie haben Gott gepriesen. Und es war also ein spontaner Freudenausbruch. Und Wie sehr würde man das dieser Frau gönnen, dass sie in dem Moment von Jubel, von Herzen jubeln kann, sagen kann, hey, dieser 12-jährige Albtraum ist vorbei. Aber stattdessen erzählt uns Markus, dass die Geschichte erstmal ganz anders weitergegangen ist. Jesus hat gemerkt, irgendwas ist hier gerade passiert. Das war nicht nur einfach ein zufälliges Anrempeln oder so, sondern jemand hat hier wirklich im Glauben mein Gewand berührt. Und er dreht sich um und sagt, wer war das? Und die Frau merkt, ja, der will das wirklich wissen, aus der Kiste komme ich nicht raus. Und Markus erzählt, zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn, sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was geschehen war. Und ich versuche mich einfach da mal in diese Frau reinzuversetzen, in diese ganze Situation. Markus erzählt uns ja, das war ein ganz großes Gedränge und Geschiebe, also das Wort, das da verwendet wird für, irgendwie als Petrus sagt, es sind viele Menschen um dich, das wird auch verwendet, dieses Wort dafür zum Beispiel, um Trauben zu pressen. Das sagt was darüber aus, wie dicht dieses Gedränge war. Also heißt ja einfach nur, das kann ja gar nicht anders gegangen sein, als dass diese Frau auf ihrem Weg zu Jesus mindestens 2 Dutzend Menschen berührt hat. Und was heißt das, wenn sie diese Menschen berührt? Diese Menschen sind unrein geworden. Und jetzt ist es ja nicht eine Frau, die mit einem gesunden Selbstbewusstsein in dieser Situation steht. Das ist eine Frau, die seit 12 Jahren der Aussatz der Gesellschaft ist. Und sie weiß ganz genau, hier sind im Zweifelsfall jetzt 20, 30, vielleicht noch mehr Leute, die richtig sauer sind, dass sie von dieser Frau berührt wurden. Und natürlich fragt sie sich, ja, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Werde ich vielleicht gesteinigt oder keine Ahnung, wie das weitergeht? Aber die Situation ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Jesus, das ist der Messias, der von Gott verheißen worden ist. Es ist der, von dem die Propheten geschrieben haben. Das ist der Mann, auf den das Volk Israel seit fast 1000 Jahren wartet. Davon war die Frau überzeugt. Und sie hat ihn berührt und sie hat den Messias verunreinigt. Und wenn man so ins Alte Testament reinguckt, und die Juden kannten das Alte Testament, das sind so Sachen, dafür sind Leute schon mal durchaus tot umgefallen. Es hat nicht jeder überlebt, wenn ihm so ein Schnitzer, sage ich mal, widerfahren ist. Und irgendwo finde ich so, das ist so der eigentliche, ja wie soll ich sagen, eigentlich der Höhepunkt der ganzen Tragik im Leben dieser Frau. Eigentlich hätte das der großartigste Moment ihres ganzen Lebens sein sollen. Nicht nur, dass sie dort eine wunderbare Heilung erlebt hat, sondern sie hat den Messias persönlich getroffen, berührt. Den, auf den, wie gesagt, das Volk seit 1000 Jahren wartet. Das hätte der großartigste Moment ihres Lebens sein müssen. Und stattdessen gucken 100 Leute zu, wie diese Frau zitternd im Dreck liegt und darauf wartet, dass der Blitz vom Himmel fährt, der sie erschlägt. Und Jesus sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf diese kurzen Aussagen zu werfen, die Jesus hier macht, um einfach zu sehen, wie viel Barmherzigkeit eigentlich in dem steckt, was Jesus dieser Frau in dem Moment zuspricht. Und man muss dabei ja auch bedenken, was Jesus hier zu dieser Frau sagt. Das ist ja kein Gespräch unter 4 Augen, sondern Jesus sagt das vor einer ganzen Menge von Leuten, die da zuhören, die das sehen. Und für diese Leute war Jesus ja auch nicht irgendwer, der das sagt, sondern sie sind ja extra dorthin und haben sich gedrängt, weil sie gesagt haben, hey, dieser Jesus ist was Besonderes. Also was Jesus hier vor diesen ganzen Leuten sagt, hat in den Augen und Ohren der Leute auch ein besonderes Gewicht. Und was sagt er hier zu der Frau? Es beginnt mal damit, dass er sie anredet mit Tochter. Und es ist eigentlich erstmal eine ganz schön unübliche Geschichte. Also erstens mal hat man fremde Frauen nicht so typischerweise mit Tochter angeredet, sondern einfach mit Frau. Das ist ja bei Jesus auch immer wieder so. Das war auch nicht irgendwie unhöflich oder so, aber Frau war einfach die Weise, wie du eine fremde Frau angesprochen hast. Und nicht mit Tochter. Und in dieser konkreten Situation ist es auch so, dass wir begründet vermuten können, dass diese Frau ein ganzes Stück älter war als Jesus. Also auch da, mein Jesus war Anfang 30, die Frau war mit Sicherheit älter. Also auch da wäre es ein bisschen komisch gekommen, wenn Jesus eine Frau, die ein Stück älter ist, als er so einfach mal mit Tochter anspricht. Er hat es bei anderen Gelegenheiten auch nicht getan. Also insofern können wir davon ausgehen, dass Jesus das jetzt nicht einfach nur sagt, weil er, sage ich mal, irgendwie väterlich rüberkommen will oder so, sondern hier geht es um was anderes. Hier schwingt was anderes mit. Das Volk Israel, das hat jetzt sozusagen einen Ehrentitel vom Alten Testament her, die Menschen, die zu diesem Volk gehören, das waren die Söhne und Töchter Abrahams. Und was hier mitschwingt, dass Jesus diese Frau mit Tochter anspricht, diese Frau, die Hausverbot hatte im Tempel, in der Synagoge, diese Frau, mit der kein Jude Umgang haben wollte, ist, dass diese Respektsperson zu ihr sagt vor einer Menge von Zeugen, hey, du gehörst dazu. Du bist keine Außenseiterin. Du bist eine Tochter Abrahams. Und er sagt weiter zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und da stecken im Prinzip zwei Aussagen drin. Zum einen sagt Jesus so ganz nebenbei, dass diese Sache mit dem Gewandsaum ja irgendwie keine Magie ist oder sowas, sondern diese Heilung ist eine Folge zum einen des Glaubens dieser Frau, zum anderen einfach ein souveränes Handeln Gottes. Und das unterstreicht ja Jesus auch nochmal so nebenher damit, dass er sagt, es ist dein Glaube, der dich heil gemacht hat und nicht mein magisches Gewand oder irgendwie sowas. Aber das andere, was Jesus hier auch sagt, ist, er betont den Glauben dieser Frau. Eigentlich kann man sagen, er stellt sie regelrecht als Vorbild hin. Schaut mal, der Glaube dieser Frau hat sie gesund gemacht. Und das vor Menschen, die sie bisher jahrelang verachtet haben und Menschen, für die Glaube ja der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens ist. Deswegen haben sie die Frau ja verachtet. Und Jesus sagt, das ist die Frau, die besonders geglaubt hat. Das ist ein Vorbild im Glauben. Und das Dritte, was Jesus zu dieser Frau sagt, ist, geh in Frieden. Und dieses hebräische Wort Shalom, das hat ja ein sehr, wie soll ich sagen, das hat was sehr Ganzheitliches. Also wenn du den Shalom hast, dann geht es dir einfach rundherum gut. Da geht es dir seelisch gut, da geht es dir körperlich gut, da geht es deiner Familie gut, da geht es dir materiell gut. Wenn du Shalom hast, ist einfach alles gut im Leben. Und es kommt nochmal ein Aspekt dazu, der für die Juden auch untrennbar mit Shalom verbunden ist, für die frommen Juden. Wenn du den Shalom hast, dann bist du im Reinen mit Gott. Wenn du Stress mit Gott hast, dann kannst du keinen Shalom haben, das schließt sich aus. Und normalerweise, wenn man eben sagt, hey Shalom oder irgendwie geh in Frieden, wie das hier übersetzt wird, dann ist das ja so eine Aussage, hey, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du diesen Shalom Gottes hast, ich spreche das als Segen über dein Leben aus. Aber aus Sicht dieser Frau ist es ja hier der Messias, der das sagt, der Gesandte Gottes. Und die Aussage, die hier eigentlich rüberkommt, ist ja nicht, hey, ich wünsche dir, dass du im Reinen bist mit Gott, dass sich das alles irgendwie klärt, sondern die Aussage, die Jesus hier macht, ist ja, hey, das ist so. Du bist im Reinen mit Gott. Du bist von Gott nicht verflucht, da wird kein Blitz vom Himmel kommen, der dich erschlägt. Du hast keinen Grund, Angst zu haben. Und als Fazit kann man sagen, Jesus hat diese Frau nicht nur körperlich geheilt, mit allem, was es eben an positiven Folgen für sie eben mit sich gebracht hat. Jesus hat dieser Frau vor großem Publikum Würde zurückgegeben, hat ihr Selbstachtung zurückgegeben. Und da ist so viel mehr passiert als einfach nur eine körperliche Heilung. Jetzt, was hat das Ganze mit dem Abendmahl zu tun? Und wie ich es anfangs angekündigt habe, sind es so zwei Dinge, die ich da an der Stelle einfach gern hervorheben möchte. Das Erste, was ich hervorheben möchte, ist, ich hoffe natürlich, dass hier keiner unter uns ist, der jetzt gerade momentan sich in einer Lebenssituation befindet, wo er sagt, ja, das kann ich ganz gut nachempfinden, wie es der Frau gegangen ist. Natürlich auch danke Jesus für jeden, der dem es gerade momentan einfach richtig gut geht, der sagt, ich habe diesen Shalom. Aber es gibt eben auch immer wieder Menschen, die gerade auch beim Abendmahl so einfach Gedanken im Kopf haben, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, ob das so angemessen ist, dass ich am Abendmahl teilnehme. Weil sie das Empfinden haben, dass sie irgendwie nicht so wertvoll sind wie andere, dass sie nicht so heilig sind, was auch immer sie damit verbinden, dass sie nicht so vorbildlich sind. Entweder weil ihnen andere Menschen das spiegeln oder sei es auch, weil sie wissen, es gibt tatsächlich Baustellen in meinem Leben und irgendwie so super vorbildlich ist es an dem Punkt nicht. Und was ich dir einfach sagen möchte, auch auf Grundlage dieser Geschichte, gerade für dich gilt die Einladung zum Abendmahl. Wenn wir zu Jesus gehen, in aller Ehrlichkeit, ja, selbst wenn wir richtig Scheiße gebaut haben, dann wird Jesus immer mit Liebe, Annahme und Vergebung reagieren. Jesus hat es immer wieder ausdrücklich betont. Und so wie diese Frau von Jesus reine Gnade und Barmherzigkeit erlebt hat, obwohl sie ja tatsächlich nach dem Gesetz schuldig geworden ist, sie hat ja Jesus verunreinigt. Aber Jesus hat es in dem Moment überhaupt gar nicht interessiert. So kannst auch du, egal ob du zu Recht oder zu Unrecht, du zu Recht weißt oder zu Unrecht denkst, dass es vielleicht Dinge in deinem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind. Wenn du in Ehrlichkeit vor Gott gehst, dann hast du von ihm nichts anderes zu erwarten als Liebe, Annahme und Vergebung. Und genau deswegen will ich dich ermutigen, komm gerade dann zum Abendmahl, wenn du das Gefühl hast, eigentlich bin ich gar nicht würdig. Und einen zweiten Punkt, den ich auch nochmal unterstreichen möchte, ist, das Abendmahl ist eine Zeit, in der wir auf eine ganz besondere Art und Weise die Gegenwart von Jesus erleben. Und in welcher Weise das ist ein Glaubensgeheimnis. Und es gibt alle möglichen Theologien, die versuchen, das auch zu erklären, was da genau passiert und in welcher Art und Weise Jesus gegenwärtig ist in der Zeit. Aber eigentlich, die Wahrheit ist so richtig, erklären kann das keiner. Leute haben Ideen, aber wie es ist, werden wir am Ende im Himmel erfahren. Der springende Punkt ist aber, dieses Brot, dieser Traubensaft, das ist für uns nicht einfach nur ein Symbol, eine nette Erinnerung an irgendwas. Und das Abendmahl ist auch nicht einfach nur halt eine Tradition, die wir so befolgen, weil das irgendwo in der Bibel steht. Sondern zusätzlich zu allem anderen, was das Abendmahl sonst auch noch ist, ist das Abendmahl auch eine Gelegenheit, sich bewusst auszustrecken und zu sagen, ich möchte diesen Jesus berühren. Wir haben nicht irgendwie physisch seinen Gewandsaum zwischen den Fingern, aber wir glauben einfach, Jesus ist in dieser Zeit da. Anders als er vielleicht bei anderen Gelegenheiten da ist. Und wir sind eingeladen, uns auszustrecken und diesen Jesus zu berühren. Wir sind eingeladen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich komme jetzt zum Abendmahl, weil ich sage, Jesus, ich will mehr von dir. Vielleicht gibt's Dinge in meinem Leben, wo ich sage, ich wünsche mir, heil zu werden, am Körper, an der Seele, am Geist. Vielleicht ist es so, dass ich sage, Jesus, ich brauche einfach diesen Shalom in meinem Leben. Und dann ist das Abendmahl die Gelegenheit, sich auszustrecken und zu sagen, ich berühre dich. Und dieses Abendmahl ist genau wie der Gewandsaum, keine Magie, kein Automatismus, kein Zaubertrick. Das ist und bleibt immer eine Mischung aus deinem Glaubensschritt und dem souveränen Handeln von Gott. Aber wenn wir uns so in diesem Glauben nach Jesus ausstrecken, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass in dem Moment Kraft ausgehen wird von Jesus. Genau wie das in der Geschichte von der Frau auch passiert ist. Und es ist nicht davon abhängig, ob wir das in dem Moment irgendwie was Tolles spüren, ob wir meinen, die Engel singen oder wir sagen, eigentlich habe ich gerade nichts gespürt. Wenn wir uns ausstrecken im Glauben und Jesus berühren, dann wird Kraft von ihm ausgehen. Und das ist das Zweite, wozu ich euch einfach einladen möchte, uns einladen möchte heute Morgen. Lasst uns wirklich das Abendmahl als eine Zeit nehmen, in der wir uns bewusst nach diesem Jesus ausstrecken. Wir werden jetzt kurzes Instrumentalstück, weiß ich gar nicht, hören, einfach nur, um nochmal ein bisschen auch, ja, vielleicht das in Gedanken zu bewegen. Und danach sind wir eben tatsächlich konkret eingeladen, das Abendmahl gemeinsam einzunehmen. Da wird dann die Lydia alles Weitere dazu sagen. Und genau, eben alles Weitere dann.